Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hannah Diemer und ich darf heute zu Gast sein bei Shabnam Samani. Wir sitzen gerade in ihrem Wohnzimmer bei einer Tasse schwarzem Tee und hören vielleicht später manchmal den Kater, weil der würde so gerne hier bei uns mit dabei sitzen, aber wir haben ihn ausgesperrt. Das heißt, wenn ihr hört, dass irgendwas an die Tür klopft, dann wisst ihr, dass es der Kater ist, der sehr gerne reinkommen würde. Shabnam Samani ist 1975 in Teheran geboren und lebt aber seit 2014 in Nürnberg. Und wir werden heute sprechen über die aktuelle Revolution im Iran, weil, wie ihr wisst, wird die Folge ausgestrahlt am 9. März und gestern, der 8. März, ist der internationale Frauentag. Und bevor wir aber einsteigen, würde ich dich gerne bitten, Shabnam, dass du von deinem Leben erzählst, das du am Anfang in Teheran hattest.
Ja, hallo, erstmal. Ich bin 75 in Teheran geboren und meinen Studiumabschluss gemacht in Teheran und dann bin ich 2004 nach Deutschland gekommen, bin ich verheiratet und nach Deutschland gekommen. Erstmal nach Saarbrücken sind wir gekommen, 8 Jahre waren wir in Saarbrücken und dann 2014 sind wir nach Nürnberg umgezogen.
Du hast in Teheran ganz viel Musik gemacht und auch Musik studiert?
Ich habe natürlich Musik angefangen, als ich sehr, sehr jung war, mit Musik, mit Gesangsunterricht. Mit 18 habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, weil bei meiner Zeit Gesangsstudium war verboten für Frauen. Deswegen konnte ich kein Gesang studieren, aber ich habe Privatunterricht genommen, erstmal bei Frau Shirin Hashemi. Aber dann, wo ich sehr spirituell war, sehr idealistisch war, wollte ich Mystik studieren. Dann habe ich angefangen, aber im Angesicht mit der Situation im Iran, dann wollte ich dann Richtung Jura studieren. Dann habe ich weiter studiert mit Schwerpunkt Jura. Und dann, ja, dann meinen Studiumabschluss habe ich mit meinem Schwerpunkt Jura gemacht. Aber dann, ja, ganze Zeit gleichzeitig habe ich meine Gesangsausbildung auch gemacht, also diese Privatunterrichte, das bei meiner Zeit so übel war. Dann habe ich dann bei Meister Mohsen Keramati weitergemacht, Radif habe ich gelernt. Ja, und dann habe ich auch gearbeitet als auch Sängerin, habe ich gearbeitet, war nicht öffentlich, außer einmal bei einem Theater haben wir Live-Musik gemacht und Live-Gesang haben wir aber 3 Frauen zusammen, 3-stimmig, weil allein dürften wir nicht singen, 1-stimmig. Aber das war sehr schöne Erfahrung natürlich. Das war sehr mutig trotzdem, obwohl wir zu dritt waren. Ne?
Warum durfte man nicht alleine als Frau auftreten?
Ja, das ist halt verboten. Frauenstimme im Iran ist verboten. Alleine dürfen die Frauen nicht singen. Und das ist sehr, sehr schade. Es gibt sehr schöne, wunderschöne Frauenstimme im Iran. Und die geben sich Mühe, die lernen diese Radif. Und das dauert Jahre. Ich zum Beispiel, ich habe erstmal mir keine Hoffnungen gemacht, dass ich auftrete oder Sängerin werde. Ich wollte nur diese Musik lernen. Dieses Musiksystem wollte ich lernen, weil es ganz spezielle Musik ist. Das gehört zu Iran, Dastgah. Wollte ich, was ich höre, was immer von bei uns zu Hause gespielt wurde, als diese Musik bei klassische oder traditionelle Sängerinnen oder Sänger, Marzieh, Parisa, Ostad Shajarian. Ich wollte wissen, wirklich wissenschaftlich, wie sie singen, was sie singen. Und das war natürlich, wenn man es versteht, kann man viel mehr genießen.
Du Du hast auch gesagt gerade, hast du mir schon verraten, dass du aber inoffiziell als Sängerin gearbeitet hast, und zwar mit Freunden von dir zusammen.
Ja, genau. Ich habe tolle Freunde gehabt, tolle musikalische, also Komponisten waren die. Und ich habe mit denen gearbeitet. Die haben zum Beispiel Musik, Filme gemacht und ich habe darauf gesungen, auf diese im Studio. Oder im CD habe ich auch, im Resch habe ich gesungen, die auch viele damals, die Musiker, die sehr moderne Komponisten waren, haben die diese CD gemacht. Das war tolle Zusammenarbeit und meine Freunde haben mich auch unterstützt, haben wir wirklich gut Geld bezahlt, wenn ich jedes Mal gesungen habe. Das war natürlich wie ein Nebenjob für mich, weil ich auch im Notar gearbeitet habe.
Das war dir aber möglich, weil ihr eine sehr moderne Familie wart, hast du erzählt. Kannst du mal erklären, warum ihr moderner wart als zum Beispiel jetzt eure Nachbarinnen?
Ja, eigentlich, ja genau, wir waren moderne Familie. Ich habe 7 Schwestern gehabt und die haben natürlich alle verschiedene Vorstellungen vom Leben hatten. 2 davon waren politisch aktiv, die andere war Künstlerin und meine Eltern, die waren auch sehr offen. Die haben gelassen, dass meine Schwestern erleben, was sie möchten. Das war eigentlich der Preis für diese freie Leben war, wie soll ich sagen, hoch. Das war Preis für Freiheit, also Freiheit, wie man leben möchte.
Du hast gesagt, der Preis dafür, dass ihr so gelebt habt, wie ihr gelebt habt, war sehr hoch. Was meinst du damit genau?
Die Situation für Frauen überhaupt im Iran, es ist so, dass die Frauen müssen sich immer so verstecken oder sich zensurieren oder die können überhaupt nicht ausleben, was sie sind. Von Anfang an fängt diese Angst an, dass man sich gut benimmt, damit gut man in soziale Gesellschaft gut ankommt, dass zum Beispiel eine Frau gut lacht, gut läuft, nicht laut lacht, nicht, also sich gut benimmt, oder viele Sachen darf eine Frau nicht tun oder so. Ich bin mir sicher, natürlich, heutzutage ist viel besser geworden. Ich bin mittlerweile 20 Jahre weg aus Iran. Bei meiner Zeit war wirklich schwer, war wirklich sehr, sehr schwer, aber ich habe dafür gekämpft. Aber das war natürlich sehr schwer für mich.
Was ist passiert, wenn man so aus der Reihe getanzt ist und wenn man versucht hat, moderner zu sein?
Natürlich, die Nachbarn haben hinterher gesprochen, die haben gelästert und so weiter. Das hat dazu gehört irgendwie. Das hat dazu gehört, ja.
Es ist ja auch so, dass es nicht nur von den Nachbarn geahndet wird, wenn man sich anders verhält, sondern dass auch die Regierung da was dagegen hat, wenn die Leute modern sind und dass die Regierung das iranische Volk so auch unterdrückt. Hast du da auch so eine Art von Unterdrückung erlebt?
Ja, viele. Das ist natürlich von Regierung fängt an. Na, das ist diese eigentlich, es kommt alles von Regierung, diese Unterdrückung, dass die Frauen überhaupt Halbmenschen sind in solche Länder. Ich sage nicht nur Iran, aber ja, wenn eine Frau Hälfte von einem Mann wert ist natürlich, da kann man der Rest der Geschichte schon sich vorstellen, wie es ist, na, dass die Frauen dürfen nicht singen, die Frauen dürften nicht Fahrrad fahren, Motorrad fahren, die Frauen dürften viele Einstellungen nicht nehmen, das war nicht für Frauen und überhaupt wurden nicht respektiert, na, wenn kein Gesetz die Frauen unterstützt, wenn eine Frau nicht sicher ist in einer Gesellschaft, das ist eine Männergesellschaft, dann du hast keine Ruhe, du musst ganze Zeit nur kämpfen, das ist kein Leben, das ist nur ein Krieg von Anfang an bis zu Ende. Na?
Und es ist ja auch rechtlich so, dass die Frauen die Hälfte wert sind von einem Mann. Du hast vorher gesagt, es gibt, wenn eine Frau vor Gericht geht, dann braucht es 2 Frauen für die Stimme von einem Mann.
Genau, ja. 2 Frauen gegen einen Mann. Oder wenn eine Frau stirbt, Blut kostet Hälfte von Blut von einem Mann. Das ist wirklich lächerlich, ja.
So in den 90er Jahren im Iran kam es zu den Kettenmorden, den sogenannten. Und da bist du dann auch tatsächlich mit auf die Straße gegangen. Wie war das denn damals? Wie haben sich denn diese Proteste gefunden? Wie hast du da mitgemacht?
Ja, damals war so, das war die der Zeit der Präsidentschaft von Herr Khatami. Ich habe auch bei der Wahl, ich habe auch ihn gewählt. Aber dann sind diese Kettenmorde sind passiert und das war, die waren sehr, sehr schrecklich. Bei Furuhars, das war sehr, wir waren auch bei denen zu Hause, wir haben Blutspuren gesehen auf der Teppich und das war unglaublich, was für ein, das war sehr brutal alles. Die haben in Kettenmorde viele intelligente Schriftsteller, Dichter haben sie umgebracht und verschwunden lassen. Ja, und dann waren dann eigentlich, das war eine Studentenbewegung damals. Da war diese Kuye Danishgah-Bewegung, die haben viele Studenten umgebracht, die haben von Dächer.
Ach, die haben die von den Dächern runtergestoßen?
Ja, genau, haben die gemacht. Aber das war damals erste Bewegung nach Revolution, das war, dass es so heftig war, diese Studentenbewegung damals. Ja, ich war natürlich dabei, weil es in mein Blut ist, so aktiv zu sein. Und ich kann nicht, also ich glaube, man kann nicht einfach so schweigen gegenüber so viele Druck und Ungerechtigkeit.
Wie habt ihr euch damals organisiert?
Einfach so unter uns. Ich weiß es nicht, sehr schwierig, weil es gab kein Handy. Wir hatten so mit Telefon, mit Worten, die wir nur verstehen manchmal. Oder irgendwie haben wir uns informiert oder wir waren viel zusammen eigentlich unterwegs und dann, ja genau.
Das heißt, im Iran wurde schon immer und wirklich oft gegen das ganze Regime protestiert. So wie auch jetzt. Die aktuelle Frauenrevolution hat ja jetzt begonnen am 19. September, weil Jina Mahsa Amini von der Sittenpolizei ermordet worden ist. Und dann sind die großen Proteste wieder losgegangen. Wie hast du denn davon mitbekommen hier in Nürnberg? Wie hast du erfahren, dass es die Proteste im Iran gibt?
Ich verfolge ständig die Nachrichten von Iran. Besonders solche Nachrichten, die ein bisschen Puls haben, die Leute haben, die alle warten zusammen, was da passiert und so weiter, weil Mahsa Amini war überhaupt kein Aktivistin, sie war ein normales Mädchen, sie kam nach Teheran, sie wollte ihre Tante besuchen, ne? Aber auf einmal wurde sie verhaftet oder sogar ihr Aussehen war nicht so auffällig. Ganz normal. Ich habe ihre Foto gesehen. Deswegen viele Leute haben Mitgefühl gehabt oder haben sich auch betroffen gefühlt, weil die haben gedacht, wenn wir auch nichts machen, sind wir auch in Gefahr. Das ist kein Unterschied. Ob du etwas machst oder Äußerungen machst, Proteste und so weiter, du bist genauso in Gefahr wie die anderen. Vielleicht ein bisschen weniger, aber das ist Risiko. Also ein Leben mit Risiko. Ne? Und deswegen, und das war wirklich Unrecht. Weil, wie soll ich sagen, diese Unschuld in diesem Mädchen, das hat irgendwie diese Wut ausgelöst.
Und wie erlebst du den Unterschied von den Protesten, wo du damals dabei warst, und den Protesten jetzt?
Dass die Leute sehr solidarisch sind. Von alle Altersgruppen, die sind sehr solidarisch. Dass die sagen, dieses Mal war wirklich anders, dass fast alle Städte sind aufgestanden und die haben alle diese Bewegung wirklich ernst genommen und vor allem waren von Frauen geführt. Frauen waren vor Vordergrund. Die haben ihre Kopftücher in Öffentlichkeit verbrannt Und die haben wirklich Mut gezeigt. Also in dieser Gesellschaft, also unter dieser Herrschung, dass eine Frau wirklich sehr viel in Gefahr ist. Die haben aber viel Mut gezeigt, auf die Straße gegangen, Parolen gesungen. Aber wir haben wirklich viele Opfer gebracht. Viele Opfer, viele junge Leute, viele Teenager, also Kinder. Und je mehr diese Opfer mehr wurden, desto die Leute wurden wütender und wütender. Und aber es hat leider immer noch kein Ende. Die haben auch viele hingerichtet.
Ja.
Die haben viele auf der Straße geschossen und dann haben sie viele festgenommen und hingerichtet.
Die aktuellen Zahlen sind, glaube ich, mehrere hundert Menschen, die getötet worden sind, und es sind mehr als 15.000 Menschen aktuell festgenommen worden.
19.500, ja, ja.
Und jetzt ja ganz aktuell haben wir gehört von den Giftgasattacken auf Mädchenschulen.
Das ist überhaupt nicht akzeptabel, weil es ist unglaublich, das ist unvorstellbar, dass eine Regierung ihre eigenen Kinder in der Schule mit Gas vergiftet.
Was glaubst du, warum die Regierung so viel Angst vor den Mädchen hat?
Ja, die haben, also Khamenei hat gesagt einmal in seiner Rede, die müssen eine kleine Bestrafung müssen bekommen, die Mädchen. Eine Bestrafung, weil die kleinen Mädchen sogar in dieser Frauenbewegung waren auch in der Schule, die haben auch Parolen gesungen, die haben alle gesagt, zusammen nieder mit Diktatoren und so weiter. Und dann Khamenei war beleidigt, warum er wurde als Diktator benannt, ne? Und dann hat gesagt, ja, die müssen eine kleine Bestrafung bekommen.
Glaubst du, dass das jetzt diese Mädchenschulenangriffe die Proteste nochmal befeuern werden?
Ja, natürlich. Jetzt ist alle Städte sind davon betroffen, die Schulen und die Leute natürlich, die gehen auf der Straße, weil entweder müssen die Kinder zu Hause bleiben oder in der Schule, aber zu Hause bleiben, vielleicht ist das, die haben ihr Ziel erreicht, dass die Mädchen nicht in der Schule gehen. Ne? Das ist auch nicht optimale Entscheidung. Aber ich hoffe, dass mehr Leute auf der Straße kommen und das ist wirklich etwas passiert, weil das geht nicht mehr weit. Wenn die Kinder keine Sicherheit haben in der Schule, dann das ist keine Gesellschaft, das ist kein Land, in dem man überhaupt leben kann. Ne? Und alle Iraner können nicht aus dem Iran abhauen. Das ist unmöglich. Das ist unser Land. Wir müssen unser Land zurückbekommen.
Weil es geht ja nicht bei den aktuellen Frauenprotesten darum, dass zum Beispiel Kopftuchpflicht oder sowas abgeschafft wird, sondern es geht ja wirklich darum, sich gegen die iranische Regierung zu stellen und ein neues System zu entwickeln.
Richtig, ja. Es geht darum, es geht um Frau, Leben, Freiheit, Leben. Also die haben vor alle Menschen, die haben ihre Leben beraubt. Aber Frauen führen diese Bewegung und ich glaube, wenn Frauen etwas anfangen, dann schaffen es. Dann haben wir wirklich eine gute, optimale Resultat. Die Frauen geben überhaupt nicht auf. Das ist die Natur der Frauen. Wir hoffen, dass dieses Mal etwas Schönes passiert. Dass wir unsere Leben im Iran zurückbekommen können.
Und dafür kämpfst ja auch du persönlich, weil du hast nicht nur 99 selbst protestiert, sondern natürlich jetzt 2022 auch sofort wieder angefangen. Du hast gesagt, du hast gleich in der Frauenleben-Freiheit-Gruppe Nürnberg-Erlangen angefangen. Was habt ihr da denn gemacht?
Das ist von meinem Herzen irgendwie. Ich kann nicht anders sozusagen. Ich kann nur so machen, dass ich mitmache und am besten mit was ich habe, am besten kann. Ich kann singen, deswegen ich singe in Protesten, ich helfe bei Kunst und ich gebe meine Stimme, diese Bewegung, Frau, Leben, Freiheit. Ich wünsche, dass ich im Iran auch singen kann. Jedes Mal, dass ich hier singe, denke mit mir, das ist kein Mut, dass ich hier singe. Hier ist man sicher. Mut ist, wenn ich im Freiheit Platz im Teheran singe. dort, wenn ich einmal singe, dann ist das mutig. Sonst hier bekommt man keine Strafe oder Peitsche. Aber im Iran schon. Deswegen, das ist mein Wunsch, aber in Freiheit im Iran singen darf.
Du hast uns ein Lied von dir mitgebracht und in das würden wir mal kurz reinhören. Und jetzt ist aber nicht nur für dich die Musik in den Protesten so wichtig, sondern für die Proteste insgesamt hat Musik eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Kannst du uns erzählen, was Shervin Hajipur gemacht hat mit seinem Song Baraye?
Ja, Shervin Hajipur hat, als er diesen Song gemacht hat, diese Sätze, Baraye, Sätze, die von alle Leute per Hashtag gesendet wurde in Medien.
Ich glaube, er hat gefragt, warum will man das Ende des Regimes? Und dann haben alle geantwortet.
Ja, deswegen jedes Mal singen wir dieses Lied. Und das ist wunderschön. Er hat wirklich gut gemacht.
Er hat dafür jetzt auch den Grammy bekommen in der Kategorie Social Change. Der ist ja extra geschaffen worden für ihn.
Ja, genau, weil es wurde vielmal gehört und gespielt. Es ist wie ein Nationallied geworden.
Ah, es ist eine Hymne geworden.
Wie eine Hymne für diese Bewegung geworden, genau.
Du hast erzählt, dass du nicht nur in Nürnberg an Protesten teilgenommen hast, sondern auch deutschlandweit oder europaweit. Wie war das für dich, mit so vielen verschiedenen Menschen nochmal zusammenzukommen und wirklich zu erleben, dass so viele sich aktuell einsetzen?
Ja, das war natürlich ein einzigartiges Erlebnis, ne? Besonders in Berlin. Da kamen Iraner aus alle Gruppen, alle Richtungen, verschiedene Richtungen. Jeder hat ihre eigene Fahne gehabt, aber die haben alle ein Ziel gehabt. Das war einzigartig. Die wollten nur alle eins, Freiheit für Iran. Ich habe es gesehen, das ist als erstes Mal, dass es so ist, dass die so solidär sind zusammen, die Menschen.
Jetzt ist es ja aber nicht nur wichtig, dass Menschen aus dem Iran sich für die Proteste interessieren, sondern es ist auch wichtig, dass sich die westliche Welt für diese ganzen Proteste interessiert. Was würdest du denn fordern, was als nächstes passiert?
Als nächstes, wir haben natürlich gefordert, dass Revolutionsgarde im Terroristen landet. Aber das ist nicht passiert. Oder zum Beispiel die Leute, die sanktioniert werden, gezielter passiert. Ja, dieser Regime einfach so, der darf kein Geld mehr bekommen für ihre Aktivitäten überhaupt, weil Geld benutzt er zur Unterdrückung und so weiter. Ja, aber es ist nichts passiert, leider. Ja, obwohl Iran unterstützt Russland mit Drohnen und so. Ja, ich verstehe überhaupt nicht diese Politik. Mhm. Dass einfach allgemeine kollektive Weisheit in Europa, auf der Welt, mehr versteht, was auf der Welt passiert. Das ist ein Beispiel. Das ist eine Frauenbewegung für alle Welt. Das ist beispielhaft. Das ist nicht nur eine, wie sagt man, übliche feministische Bewegung. Nein, das ist eine Revolution in einem Land, dass die Frauen gar keine, fast keine Rechte haben.
Ich finde das sowieso so beeindruckend, wie optimistisch du bist, was du für eine freudige und positive Ausstrahlung hast, trotz allem, was du erlebt hast und was gerade passiert.
Danke.
Wo kommt es her?
Also, wie man gesagt, viel kommt von meiner Mutter. Meine Mutter hat immer gesungen zu Hause, aber sie hatte oft sehr traurige Lieder gesungen. Sie hat auch gleichzeitig Gedichte gesagt von sich, gemäß ihrer Gefühle und Situation, und hat gesungen. Das war natürlich meistens sehr traurig, aber dann, es gab auch sehr fröhliche Lieder dabei bei ihm. Sie hat wunderschöne Stimme gehabt, aber trotz ihrer sehr schwieriges Leben, wirklich schwierig, sie war sehr stark. Sie war sehr stark. Sie hatte viele Kinder großgezogen. Sie war früh, sehr früh Witwe. Aber sie ist wie, also sie ist wirklich Beispiel, ein Vorbild für uns alle. Sie hat nie aufgegeben. Und sie hat alle ihre Kinder unterstützt bis zu Ende.
Sie hat ja noch ein freies Iran erlebt.
Ja, genau.
Weißt du, wie das dann für sie war, dann 79, als dann die iranische Revolution kam und dann auf einmal alle wieder unterdrückt worden sind?
Ja, wie soll ich sagen? Das war eigentlich auch, meine Schwestern haben teilweise diese zwei Welten erlebt. Die waren vorher ohne Kopftücher und so weiter, diese Minirock. Und alles schön und geschminkt und so weiter. Auf einmal, ich erinnere mich, dass ich erste Klasse war und das war die Hälfte von Schuljahr. Dann sollten wir dann Kopftuch setzen. Ich als kleines Kind. Aber meine Mama hat immer vergessen, mir Kopftuch zu geben. Dann bin ich immer doch schon mit ohne Kopftuch in die Schule gegangen und hat einmal meine Lehrerin, sie hat mir eins gegeben, weil da kamen von dieser Amt, die wollten kontrollieren, ob die Schüler kleine Mädchen mit 5, 6 Jahre Kopftuch tragen. Na, das war wirklich traurige Situation. Ja, aber wie soll ich sagen, ich war ein Kind, dann natürlich konnte ich nicht so viel mit Gefühle von meiner Mama mitbekommen, aber das war schwierig, weil meine Schwester waren auch ganze Zeit aktiv, die waren Aktivisten und es gab keine Ruhe bei uns zu Hause. Es gab immer diese Angst, dass die festgenommen werden, die waren meistens im Flucht, auf Flucht. Ja, aber das war, ich dachte als Kind, Leben soll so sein. Das ist Leben.
Du hast ja auch selber gesagt, dass du mehrere Male von dieser Sittenpolizei kontrolliert worden bist, dann aufgegriffen worden bist und dass immer wieder nochmal was da oben drauf kam und mit dazu kam.
Ja, genau. Ich habe zum Beispiel, bin einmal mit meinem Neffe wurde ich kontrolliert, weil er 2 Jahre älter als ich ist und sehr attraktiver Junge. Wir waren Teenager, also ich war 15, er war 17 Jahre alt und wir waren im Berge wandern und die haben uns kontrolliert. Das war natürlich sehr heftig und von lauter Angst, mein Neffe konnte nicht sagen, dass sie meine Tante ist. Er hat nur angeschaut, so schockierend, weil die haben auch ihn
geohrfeigt.
Geohrfeigt, ja, und er war so schockiert und dann habe ich geschrien, ich bin wirklich seine Tante. Und die haben sogar gefragt, was für einen Kühlschrank wir ihn zu Hause haben. Die haben ihn gefragt, wenn du wirklich ihre Neffe bist, dann musst du sagen, was für einen Kühlschrank da gibt. Und ja, die haben die Fragen, wenn sie das sowas kontrollieren, die fragen viele Sachen, zum Beispiel die Namen von Verwandten und so weiter. Also die haben Fragen gestellt, viele, und dann die haben uns freigelassen. So.
Zum Glück.
Ja, das war einmal, aber ich bin mehrere Male schon kontrolliert und verhaftet worden und wirklich auf solche Gründe, obwohl ich nichts gemacht hatte. Ich war sehr harmlos.
Ja.
Nichts gemacht eigentlich. Konnte ich nichts machen.
Ja. Du arbeitest ja in der Erstaufnahmeeinrichtung für geflüchtete Menschen.
Ja, das liegt mir wirklich am Herzen und das ist wirklich das Schönste, dass ich mir mit Gesang natürlich, mit Musik, was ich mir vorstellen kann, mit Kindern zu arbeiten. Und ja, die Kinder, die in diesem Lager sind, natürlich, die erleben alles mit, die haben schwer, wirklich schwer. Aber die können sich nicht so richtig äußern. Die können nicht über diese Schwierigkeiten, diese Probleme reden. Die leben mit Familie in einem Zimmer ganze Zeit und kein Platz, keine richtige Routine und so weiter. Aber die brauchen eine offene Arm. Von überhaupt Land, die sie hier jetzt gelandet sind. Und die brauchen Möglichkeit, sich zu äußern. Also, wo sie so unbewusst alles speichern, deswegen, die sollen besser unbewusst alles auslassen. Mit Kunst, mit Spielen, mit Musik, besonders mit Malen oder etwas, wie sagt man, mit dieser Staturen machen, also Kunst, allgemein Kunst und so weiter. Und ich habe es bemerkt, dass wirklich viel bringt.
Ja.
Das bringt wirklich viel. Die manchmal Kinder, die können einfach erstmal keine richtige Linie malen, eine Linie, aber dann die fangen an Häuser, Bäume malen oder die malen, was sie erlebt haben oder was für sie neu ist, mit Farben, mit einfach so mit wie sagt man, mit Pinsel streicheln, dann kann man verstehen, was passiert in der Seele von den Kindern. Und das bringt wirklich viel. Und die Kinder wirklich, natürlich, die sind unsere Zukunft, die sind unsere Hoffnungen. Was wir jetzt, wir dürfen uns Hoffnungen machen, weil Kinder gibt. Es gibt Kinder. Und die können vielleicht schaffen, eine schönere Welt zu aufbauen, als wir bis jetzt gemacht haben. Aber wir müssen wirklich Möglichkeiten vorbereiten für sie, damit sie das schaffen. Das ist schade, dass wir alles ruinieren.
Ja.
Es ist besser, dass wir vorbereiten, dass vielleicht jetzt sie all einigermaßen alles nochmal retten, ja, die Kinder. Und wenn wir wissen, jedes Kind ist individuell und bringt mit sich jeder Kind kann ein neues Welt zeigen. Ist individuell. Alle sind nicht für nur eine Sache gebaut. Die sind kein Roboter. Die können nicht alle gleich reagieren, gleich sprechen. Das ist nur für Maschinen, ist es so. Aber für die Menschen, die denken, und jeder Mensch hat ihre eigene Welt, ist natürlich alles so individuell, und das ist wirklich eine Gabe. Müssen wir wie ein Schatz beobachten, diese Sache mit Kindern.
Wie war das denn für dich, als du nach Deutschland gekommen bist? Du warst ja kein Kind mehr, du warst ja schon fast 30, oder?
Ja, ich war schon alt.
Wie hast du das wie hast du das erlebt, den Unterschied zwischen Iran und Deutschland? Warst du davor schon mal hier?
Nein, ich bin mit ungefähr 28 nach Deutschland gekommen, und wir waren erstmal in Saarbrücken, und natürlich, ich bin verheiratet nach Deutschland, gell? Mein Mann ist halb Deutsche, halb Iraner. Und ich wollte erstmal Musik studieren, und dann habe ich mich vorbereitet, 2 Jahre habe ich Operngesangunterricht genommen, Klavierunterricht und so weiter. Und ich war wirklich, muss ich sagen, war ich nicht schlecht, war ich gut. Aber dann gab es diese Altersbegrenzung bei Gesangsschule, weil das war für mich natürlich ein Wunsch. Mein ganzes Leben habe ich gedacht, oh, ich gehe und studiere Gesang endlich in Europa und so weiter, weil ich es kann. Ne? Aber dann diese Altersbegrenzung gab's, und dann habe ich dann nicht mehr gemacht, einfach so, leider. Aber das war ich habe schon etwas gelernt in diese 2 Jahre, habe ich viel gelernt, habe ich europäische Gesangssystem gelernt, viel von Musiktheorie und so weiter gelernt in Deutschland. Ja. Habe ich gute Meister gehabt.
Schön, das freut mich sehr.
Dankeschön, muss man immer positive auch betrachten.
Was würdest du denn für die Zukunft des Irans, was würdest du dir wünschen?
Freiheit. Schönes Leben, schönes Natur, dass die Natur ihre Ruhe hat.
Vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke, dass ich bei dir sein durfte.
Ich danke dir.
Und ich würde gerne noch eine Werbung machen für eine von deinen Veranstaltungen, weil ihr habt eingeladen am 19. März.
Ja, genau.
Erzähl doch davon.
19. März haben wir ein Benefizkonzert für die Betroffenen von Erdbeben in Türkei und Syrien.
Wann
ich freue mich auf dich.
Danke. Wann und wo? Erzähl doch mal, wo.
Das ist in Nürnberg, 19 Uhr, Villa Leon.
Villa Leon?
Ja, mit Orient Opus.
Und du singst?
Ich singe, ja. Wir haben eine internationale Band, und die machen manchmal, es kommt darauf an, was für ein Projekt ist, und dann machen wir zusammen alle. Genau.
Super, da freue ich mich drauf.
Dankeschön. Ich mich auch auf dich.